Wie spät haben wir es denn? Ja, wir sollten jetzt langsam starten. Etwas verzögert, aber nicht allzu lang. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Ich freue mich, dass wir uns so zahlreich hier zusammengefunden haben und dass dieser Termin überhaupt stattfindet. Ich bin wirklich sehr glücklich darüber. Und dann fange ich mal ganz offiziell an. Sehr geehrte Frau Staatsministerin Schenderlein, liebe Christiane, sehr geehrte Abgeordnete, lieber Herr Professor Spitzer, lieber Herr Professor Gersdorf, lieber Herr Dr. Lehner, lieber Herr Seppelt, lieber Burkhard Blei, liebe Frau Tettenborn, liebe Mitglieder des Dopingopferhilfevereins, sehr geehrte Gäste. Wenn es um das Thema Doping in der DDR geht, werde ich immer wieder gefragt. Na ja, Frau Zupke, welches Land hat denn nicht gedopt? Messen wir hier nicht wieder einmal, wenn es um die DDR geht, mit zweierlei Maß. Ich erkläre den Menschen dann, was das Doping in der DDR ausgemacht hat. Das Doping in der DDR war keine Privatangelegenheit von Ärzten, Trainern oder Athleten. Das Doping in der DDR war staatlich geplant und staatlich gelenkt und staatlich organisiert. Um der weiteren Einführung der Dopingkontrollen entgegenzuwirken, verabschiedete im Jahr 1974 das Zentralkomitee der SED einen Staatsplan. Das übergeordnete Ziel war es, um es mit den Worten Erich Mielkes auszudrücken, die Überlegenheit des Sozialismus auch auf sportlichem Gebiet zu demonstrieren. Gedopt wurden Erwachsene, Jugendliche und Kinder, häufig ohne das Wissen der Betroffenen. Unser Blick fällt dabei viel zu häufig auf die Olympiasieger. Das DDR-Sportsystem hat eben aber nicht nur Medaillen und Weltmeister produziert. Das DDR-Sportsystem ist ebenso verantwortlich für tausende Menschen, die bis heute an den körperlichen und seelischen Folgen des Zwangsdopings leiden. Nach aktuellen Schätzungen kann man von rund 12.000 gedopten Athletinnen und Athleten ausgehen. Ein beträchtlicher Teil von ihnen war minderjährig. Ja, die Dopingopfer sind nicht die klassischen Opfer von politischer Verfolgung in der DDR. Betroffene, die für ihre Opposition gegenüber dem Staat brutal bestraft wurden. Die Dopingopfer aber wurden vom SED-Staat missbraucht. Missbraucht für den Hunger nach Medaillen und internationaler Anerkennung. So sind auch Sie für mich Opfer der SED-Diktatur. Und auch Sie brauchen unsere Unterstützung und unsere Hilfe. Seit vielen Jahren engagiert sich der Deutsche Bundestag über die Fraktionsgrenzen hinweg für die Opfer des SED-Zwangsdopings. Die beiden Dopingopferhilfegesetze 2002 und 2016 waren hierbei wichtige Meilensteine und ein Signal an die Betroffenen, dass die Bundespolitik ihre Schicksale sieht. Trotz der Erfolge müssen wir uns dennoch eingestehen, dass es bis heute an einem geeigneten Instrument fehlt, um die Betroffenen dauerhaft in ihrem Alltag zu unterstützen, insbesondere dann, wenn sie unter gesundheitlichen Spätfolgen leiden. Im Januar dieses Jahres hat der Deutsche Bundestag einstimmig ein beeindruckendes Gesetzespaket für die Opfer von politischer Verfolgung in der DDR beschlossen. Insbesondere die Anerkennung von verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden wurde grundlegend vereinfacht. Zugleich fasste der Bundestag einen Beschluss, die Geschädigten des staatlich organisierten Dopingsystems der ehemaligen DDR besser zu unterstützen. Mit seinem Beschluss erteilte der Bundestag zugleich mir als SED-Opferbeauftragten den Auftrag, dem Parlament einen Bericht vorzulegen, der Handlungsempfehlungen aufzeigt und dem Bundestag als Grundlage für eine Entscheidung zur besseren Unterstützung der Opfer des DDR-Zwangsdopings in dieser 21. Wahlperiode dienen soll. Ich bin dankbar, dass auch der neue Koalitionsvertrag die Opfer des DDR-Zwangsdopings berücksichtigt, mit ankündigt, hier gesetzgeberisch tätig zu werden. Mit dem heutigen Fachgespräch möchte ich als SED-Opferbeauftragte einen Impuls im parlamentarischen Raum setzen. Ich möchte Sie als Abgeordnete und die Öffentlichkeit informieren über die prekäre Situation der Betroffenen und über den aktuellen Stand der Forschung zu den körperlichen und psychischen Langzeitfolgen des Dopings. Gleichzeitig möchte ich die Defizite im rechtlichen Rahmen unseres Unterstützungssystems aufzeigen und hier konkrete Vorschläge für Anpassungen geben. Um dieses leisten zu können, bin ich dankbar, dass so viele Expertinnen und Experten meiner Einladung gefolgt sind und heute mit ihrer jeweiligen Perspektive unseren Austausch bereichern werden. Sehr geehrte Frau Staatsministerin Schänderlein, liebe Christiane, ich freue mich sehr, dass du heute hier dabei bist. Gemeinsam haben wir in den letzten Jahren immer wieder die Gedenkstätte geschlossener Jugendwerkhof Torgau besucht, in deinem Wahlkreis in Nordhausen. Nordsachsen, Entschuldigung, ist ja auch nicht weit.
Ist nicht weit.
Zugleich hast du dich über die Jahre im Kulturausschuss für ein würdiges Gedenken an die Opfer der SED-Diktatur eingesetzt. Die Offenheit und die Empathie, mit der du den Opfern begegnest, das hat mich wirklich immer wieder tief beeindruckt. Dass du als Sportstaatsministerin heute hier bist, zeigt eindrucksvoll, die Auseinandersetzung mit den Folgen des DDR-Staatsdoping ist eben nicht nur ein Thema für die Betroffenen und für die Historiker. Nein, es ist ebenso wichtig für unser Selbstverständnis als Sportnation, gerade wenn wir sehen, welche Bedeutung Spitzensport und Doping für heutige autoritäre, autokratische und diktatorische Systeme haben. Liebe Gesine Tettenborn, ich bin dankbar, dass Sie heute hier sind, uns als Betroffene aus Ihrer Perspektive berichten werden. Das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit und es erfordert großen Mut. Viele Betroffene, gerade diejenigen, die im Kindesalter gedopt wurden, können bis heute nicht über das Erlebte sprechen. Sie, liebe Frau Tettenborn, geben heute auch all diesen Betroffenen eine Stimme und dafür bin ich Ihnen ausgesprochen dankbar. Professor Carsten Spitzer, da ist er, von der Universität Rostock, wird uns die aktuellen Forschungsergebnisse zu den Langzeitfolgen des DDR-Zwangsdopings vorstellen. Diese Forschung ist besonders wichtig, um zu verstehen, wie die gesundheitlichen Auswirkungen die Betroffenen tagtäglich bis heute begleiten. In einer anschließenden Paneldiskussion wollen wir das DDR-Zwangsdoping und den Umgang mit den bis heute andauernden Folgen aus unterschiedlichen Richtungen beleuchten und Handlungsansätze herausarbeiten. Dass wir heute so viel über das Staatsdoping wissen und dass Trainer und Funktionäre immer wieder mit ihrer Verantwortung konfrontiert werden, haben wir ganz wesentlich engagierten Journalistinnen und Journalisten zu verdanken. Ich freue mich daher sehr, dass Hajo Seppelt, der Chef der ARD-Doping-Redaktion, heute bei uns ist. Er und sein Team haben durch ihre Berichterstattung maßgeblich dazu beigetragen, die Strukturen des DDR-Staatsdopings aufzudecken und das Thema damit in unsere Gesellschaft zu tragen. Auch zeigen uns die Berichte von Hajo Seppelt aus den letzten Jahren, dass die Allianz aus Diktatur und Doping kein Thema nur aus den Geschichtsbüchern ist. So wurde er aufgrund seiner kritischen Berichterstattung vor 10 Jahren mit einem Einreiseverbot für Russland belegt. Dr. Michael Lehner ist nicht nur Sportanwalt und selbst langjähriger Leistungssportler. Als Vorsitzender des Doping-Opferhilfevereins engagiert er sich seit Jahren für die Anliegen der Betroffenen. Von ihm möchte ich erfahren, welche Unterstützung die Opfer heute brauchen und worin aus seiner Sicht die Defizite in unserem Unterstützungssystem liegen. Burkhard Bley ist Landesbeauftragter für Mecklenburg-Vorpommern für die Aufarbeitung der SED-Diktatur und begleitet und unterstützt mit seiner Behörde seit vielen Jahren auch die Opfer des DDR-Zwangsdopings. Er kann uns ganz konkret berichten, wie sich die Beratung vor Ort gestaltet und mit welchen Hürden die Betroffenen regelmäßig konfrontiert sind. Ich freue mich sehr, dass Professor Herr Hubertus Gersdorf nicht nur einer der renommiertesten Verfassungsrechtler unseres Landes meiner Einladung gefolgt ist. Als Vorsitzender der Ethikkommission des Thüringer Sportbundes setzt er sich zugleich auch mit den ethischen und moralischen Fragen des DDR-Zwangsdopings für das Sportsystem, aber auch für unsere demokratische Gesellschaft auseinander. Ich sehe unser heutiges Fachgespräch hier im Deutschen Bundestag als eine Chance zur Information aus erster Hand durch die Personen, die sich seit Jahren mit diesem Thema befassen und als eine Einladung zum offenen Austausch darüber, wie wir die Opfer des DDR-Zwangsdopings künftig besser unterstützen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich übergebe nun das Wort an unsere Sportministerin Christiane Schenderlein.
Vielen Dank, liebe Frau Zupke, liebe Evelin, sehr geehrte Frau Tettenborn, sehr geehrter Herr Professor Dr. Spitzer, sehr geehrter Herr Dr. Lehner, sehr geehrter Herr Seppelt, sehr geehrter Herr Blei, sehr geehrter Herr Professor Gersdorf, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete und sehr geehrte Gäste. Zuallererst möchte ich mich für die Einladung und die Gelegenheit ganz herzlich bei Ihnen bedanken, zu diesem wichtigen Thema sich auszutauschen und heute miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das ist ein sehr guter und sehr wichtiger Auftakt heute. Frau Zucke hat bereits in das Thema DDR-Zwangsdoping eingeführt und uns vor Augen geführt, dass die Opfer weiterhin auf unsere Hilfe und Unterstützung angewiesen sind. Sportlicher Erfolg sollte glaubhaft sein. Er sollte auf Leistung, Talent, Willenskraft und Ehrgeiz aufgebaut sein. In der DDR hatte dieser sportliche Erfolg und Kampfgeist, das Streben nach Bestleistungen und Medaillen, einen zu hohen Preis. Besonders tragisch ist das, wenn Menschen nicht einmal wussten, dass sie Erfolg gegen Gesundheit tauschten. Nach der Wiedervereinigung kam der erschreckende Hintergrund der erfolgreichen Sportgeschichte der DDR ans Licht. Durch umfassendes Staatsdoping stellte das Regime die gewünschte Wirkung sozialistischer Propaganda über die Gesundheit seiner Bürgerinnen und Bürger. Stichwort Staatsplan 1425. Etwa 10.000 Athletinnen und Athleten sind zwischen 1974 und 1989 systematisch entweder ohne ihr Wissen oder ohne ausreichende Aufklärung gedopt worden. Darunter in einer Vielzahl von Fällen Minderjährige. Die Folgen sind noch heute, 35 Jahre nach der Wiedervereinigung, präsent. Das Leid der Opfer hält an. Die Liste der langfristigen Gesundheitsschäden reicht von Leberschäden, Wachstumsverzögerung, Wirbelsäulenschäden, Veränderung des Körperbaus und Arthrose bis hin zu Tumoren und Organversagen. Von den psychischen Schäden ganz zu schweigen. Mich als Staatsministerin für Sport macht dies besonders betroffen, denn wir verurteilen von staatlicher Seite Doping aufs Schärfste, weil es den Glauben an die Fairness und Ehrlichkeit im Sport untergräbt. Erschütternd bei unserem heutigen Thema ist jedoch, mit welcher Intensität die DDR sich an seinen eigenen Bürgerinnen und Bürgern vergangen hat. Die Bundesregierung hat bereits in der Vergangenheit mit den zwei Doping-Opferhilfegesetzen einen ersten Schritt unternommen, den Opfern des Zwangsdopings in der DDR finanziell zur Seite zu stehen. Durch das im Jahr 2002 aufgesetzte erste Doping-Opferhilfegesetz bekamen erstmals 194 DDR-Doping-Opfer eine finanzielle Unterstützung. Da eine weitere Vielzahl von Opfern anspruchsberechtigt gewesen wäre, diese Ansprüche damals aber noch nicht geltend gemacht werden konnten, wurde 2017 ein zweites Gesetz verabschiedet, nachdem Opfer bis Ende 2019 Ansprüche geltend machen konnten. Durch dieses zweite Gesetz konnten nochmals über 1.400 Opfern finanziell geholfen werden. Aber wir wissen inzwischen, dass auch diese Initiativen nicht ausreichend waren. Die Betroffenen ausreichend in einem befriedigenden Maße zu unterstützen. Das von staatlicher Seite der DDR begangene Unrecht kann im Nachhinein, das wissen wir, nicht wieder gut gemacht werden. Aber wir können den Opfern zeigen, dass sie nicht vergessen sind. Und mit großer Überzeugung fördert der Bund seit Jahren den gemeinnützig und ehrenamtlich betriebenen Verein der Dopingopfer Hilfe e.V. Er hilft den Geschädigten in ihrer oft schweren Lebenssituation zurechtzukommen und diese besser bewältigen zu können. Und ich setze mich persönlich auch dafür ein, dass wir als Bundesregierung diese gesetzlichen Regelungen schaffen, die den Betroffenen eine angemessene Unterstützung bieten. Und ich erinnere mich sehr gut an das Ende der letzten Legislaturperiode, als wir gemeinsam in einer ganz ähnlichen Konstellation, die Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete sind ja auch heute wieder alle da, diesen wichtigen Schritt gemacht haben beim Rehabilitierungsgesetz. Und wir auch damals uns ja zugesagt haben, dass wir uns mit der Thematik weiter beschäftigen müssen. Das hat auch Einzug erhalten in den Koalitionsvertrag. Und das sehe ich deswegen jetzt auch als wichtiges Signal, dass wir dann eben heute hier weiter diskutieren und entsprechend mit den wichtigen Fachressorts das auf den Weg bringen. Nochmals ganz herzlichen Dank, liebe Evelyn. Und ich wünsche uns jetzt einen guten Austausch, einen interessanten Vormittag und vielen Dank.
Ja. Ganz herzlichen Dank für deinen Vortrag. Vielen, vielen Dank. Es folgt jetzt der Impulsvortrag zu den Forschungsergebnissen der Universitätsmedizin Rostock durch Herrn Professor Dr. Carsten Spitzer. Sie haben das Wort.
Das ist es. Ja. Das ist es. Sehr geehrte Frau Staatsministerin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Frau Zupke, sehr geehrte Damen und Herren hier im Plenum. Ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung, hier sprechen zu dürfen und die Gelegenheit, Ihnen zentrale Ergebnisse unseres Forschungsprojektes vorstellen zu können, von denen wir ausgehen, dass sie für diese Diskussion hier und heute und hoffentlich für den weiteren Prozess von zentraler Bedeutung sind. Kurz zum Hintergrund des Forschungsprojektes. Es ging zurück auf eine Initiative der damaligen Fraktionen von CDU, CSU und SPD. Und der Deutsche Bundestag hat in der Drucksache 30 Jahre friedliche Revolution beschlossen, ein Forschungsprojekt aufzugleisen, wie man so sagt. Und wir hatten das Glück, dann insgesamt 4 Jahre in 2 Förderperioden gefördert zu werden. Ein multizentrisches Projekt mit den Kollegen in Magdeburg, Leipzig, Jena und wir in Rostock. Wir in Rostock haben uns unter anderem, und das hat eine gewisse historische Vorgeschichte, die nicht zuletzt auf Herrn Blei und seine Vorgängerin zurückgeht, insbesondere mit zwangsgedopten Minderjährigen, also minderjährig zwangsgedopten DDR-Leistungssportlern beschäftigt. Ich würde das gerne nochmal, obwohl vieles schon angeklungen ist, kurz auch zeithistorisch rahmen wollen. Der DDR-Leistungssport war ein Politikum und er war in gewisser Weise eingebettet in die ideologischen Auseinandersetzungen des Kalten Krieges. In diesem Sinne kann man sagen, dass Erfolge im Leistungssport 2 zentrale Funktionen hatten. Zum einen zu demonstrieren, dass der Sozialismus, Kommunismus dem Kapitalismus überlegen ist. Das ist sozusagen die Perspektive nach außen. Andererseits aber auch ein Identifikationsangebot nach innen zu machen. Sie wissen alle, dass Leistungssportlerinnen in gewisser Weise als Prototypen der sozialistischen Persönlichkeiten galten. Und damit war natürlich auch möglich, politische, ökonomische und soziale Defizite zu verdecken. Eine Zeitung oder mehrere Zeitungen titelten damals bei dem Sieg von Katharina Witt das schönste Gesicht des Sozialismus. Und ich glaube, in dieser prägnanten Formulierung wird sehr deutlich, was genau die politischen Funktionen sowohl nach innen als auch nach außen waren. Das Leistungssportsystem der DDR wurde deswegen verstaatlicht und so organisiert, dass der gewünschte Erfolg auch erreicht wurde. Man kann in gewisser Weise von einem totalitären System sprechen, das klare hierarchische Strukturen hatten und eine systematische frühzeitige Erkennung junger Talente beinhaltete. Dementsprechend wurden auch die Leistungs- und Erfolgsziele von der SED vorgegeben und dieses Erreichen war in gewisser Weise ein Muss. Es klang schon an, mit dem Staatsplan Sieg 1974 wurde der Leistungssport als Staatsgeheimnis behandelt und von der Staatssicherheit geschützt. Das hatte auch entsprechende Erfolge. Die DDR war nämlich eine der erfolgreichsten Sportnationen, insbesondere gemessen an ihrer Einwohnerzahl und Größe. 755 olympische Medaillen, die anderen können Sie selber nachlesen. Aber um diesen Erfolg aufrechtzuerhalten bzw. auszubauen, war der Staatsplan unweigerlich nötig. Dieser sah den Aufbau eines staatlich zentralisierten, gesteuerten, konspirativen und vor allen Dingen flächendeckenden Zwangsdopingsystems vor. Es wurden zentrale Dopingrichtlinien erlassen und die Dosierung für die jeweiligen Sportlerinnen wurden zentral vorgegeben. Die Eingabe der, euphemistisch formuliert, unterstützenden Mittel erfolgte ohne die Einwilligung der minderjährig Betroffenen oder deren Eltern und natürlich ohne eine angemessene Aufklärung zu Wirkungen bzw. Nebenwirkungen. Typischerweise wurden die Dopingmittel getarnt und zum Beispiel als Eiweiße oder Vitamine ausgegeben. Wichtig ist auch hervorzuheben, dass die damalige Richtlinie klar vorsah, dass mit dem Doping erst ab dem 16. Lebensjahr begonnen werden musste. Denn auch sowohl den Ärzten, Funktionären und Wissenschaftlern war klar, dass diese Dopingsubstanzen Nebenwirkungen haben wollten. In der Praxis wurden aber die Dopingmittel häufig schon sehr viel früher eingesetzt, insbesondere natürlich bei Sportarten, deren Leistungsmaximum in jungen Jahren ist, zum Beispiel beim Turnen. Und genau da setzte unsere Studie ein. Die Zielgruppe, wie man wissenschaftlich sagt, waren Leistungssportler, die in einer olympischen Sportdisziplin aktiv gewesen waren und die als Minderjährige von staatlich gesteuertem Doping betroffen waren und nach dem Dopingopferhilfegesetz anerkannt sind. Wir haben diese Betroffenen über verschiedene Wege rekrutiert, unter anderem über den Dopingopferhilfeverein, über die Landesbeauftragten, viele andere Partner. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, für die Unterstützung bei der Rekrutierung zu danken. Ansonsten wäre die Studie sicherlich nicht so gut geworden. Wir haben letztendlich 101 Betroffene rekrutieren können. Sie sehen hier das durchschnittliche Alter bei der Untersuchung, knapp 57 Jahre. Was genau haben wir mit den Betroffenen gemacht? Wir haben ein ausführliches Interview geführt, in dem es um natürlich soziodemografische Daten ging, die aktuelle Lebenssituation, aber vor allen Dingen auch um die Sportbiografie. Des Weiteren haben wir einen in unserem Fachgebiet sozusagen den Goldstandard an diagnostischen Instrumenten eingesetzt, um psychische Erkrankungen zu erfassen, ein strukturiertes Interview. Und wir haben zahlreiche weitere diagnostische Instrumente eingesetzt, unter anderem zu Traumatisierungen, weil es auch dazu vielfältige Hinweise aus der Sicht der Betroffenen, aber mittlerweile auch aus der Literatur gibt, dass gerade der Sport und das Sportsystem sozusagen anfällig ist für Traumatisierungen der Sportler. Kurz zu den Ergebnissen. Die Betroffenen haben uns berichtet, dass sie überwiegend in Einzeldisziplinen aktiv waren, nur ein geringer Teil in Mannschaftsdisziplinen. Sie haben durchschnittlich mit gut 11 Jahren mit dem Leistungssport begonnen. Aber Sie sehen auch hier in dieser Zeile, manche haben schon im Alter von 5 Jahren mit dem Leistungssport begonnen. Sie waren durchschnittlich 6,5 Jahre im Leistungssport aktiv und hatten doch einen immensen Trainingsumfang, der teilweise bis 56 Trainingsstunden pro Woche dauerte. Kommen wir zu dem, was wir vielleicht etwas flapsig Dopingbiografie genannt haben. Auch da ist entscheidend, das Alter bei erstem Substanzerhalt war etwa 13 Jahre, also in gewisser Weise zum Höhepunkt der Pubertät oder kurz danach. Und auch da würde ich Sie gerne darauf aufmerksam machen, das jüngste Alter war 5 Jahre, in dem mit dem Doping begonnen wurde. Also weit vor der Pubertät. Und Sie können sich vorstellen, welche Auswirkungen das auf die Entwicklung eines jungen Menschen hat, sowohl biologisch als auch hinsichtlich seiner Persönlichkeitsentwicklung. Die Dauer der Substanzeinnahme betrug etwa 4,5 Jahre und Sie sehen unten die Häufigkeit der Substanzeinnahme, die große Mehrheit mindestens mehrmal in der Woche, ein erheblicher Teil, fast 50% sogar täglich. Kommen wir nun zu unseren konkreten Ergebnissen und da würde ich Ihnen gerne nur eine aus unserer Sicht zentrale Auswahl vorstellen wollen. Wir konnten bei 98% der untersuchten Athletinnen mindestens eine psychische Störung irgendwann in ihrem Leben diagnostizieren. Das ist mehr als doppelt so viel, wenn Sie das mit Zahlen aus der Allgemeinbevölkerung vergleichen. Es gibt eine Studie, die genau das gleiche diagnostische Instrument eingesetzt hat wie wir. Und die kommen in der Allgemeinbevölkerung auf eine Häufigkeit von 43%. Und das nochmal zu kontrastieren mit den 98% der ehemaligen Leistungssportlerinnen, die minderjährig zwangsgedopt wurden. Wir konnten bei ihnen durchschnittlich 4,2 psychische Erkrankungen feststellen. Und welche sind das im Wesentlichen? Sie sehen hier unten, die depressiven Störungen waren sehr häufig. Zur Erläuterung, Punktprävalenz bedeutet, dass die Störung zum Zeitpunkt des Interviews vorlag, immerhin bei fast 50%. Die 12-Monats-Prävalenz bedeutet, dass die Störung irgendwann im vergangenen Jahr vorgelegen hat. Und Lebenszeit bedeutet, dass die Störung irgendwann im Verlauf des Lebens einmal tatsächlich vorhanden war. Die 111% mag den einen oder anderen vielleicht irritieren. Das kommt daher, weil es die Möglichkeit gibt, sozusagen an zwei Depressionsformen zu erkranken, eine sogenannte Double Depression. Nur zur Erläuterung, das ist kein Rechenfehler von uns, denn eigentlich sind ja 111% rechnerisch gar nicht möglich. Entscheidend ist dann der nächste Punkt. Die sogenannten neurotischen Belastungs- und Somatoformenstörungen. Da haben wir bei vielen Betroffenen sogenannte spezifische Phobien gefunden. Bekannt ist möglicherweise so etwas wie eine Spinnenphobie. Das wäre ein Beispiel für eine spezifische Phobie. Das haben wir aber bei den Betroffenen nicht gefunden, sondern es gibt auch spezifische Phobien, die beziehen sich auf Spritzen und auf Verletzungen. Und genau die haben wir bei den Betroffenen mit einer überzufälligen Häufigkeit diagnostizieren können. Auch die posttraumatische Belastungsstörung haben wir gefunden. Und was uns auf der einen Seite erschreckt hat, auf der anderen Seite aber natürlich auch in gewisser Weise unseren Hypothesen entsprach, die somatoforme Schmerzstörung, also chronische Schmerzen, die sowohl durch körperliche, aber auch durch psychosoziale Faktoren bedingt ist. Also nochmal zusammenfassend, die spezifischen Phobien beziehen sich auf Verletzungen und Spritzen, also genau das, womit die Sportler in ihrer damaligen Karriere konfrontiert waren. Und auch hier nochmal eine Vergleichszahl. Die somatoforme Schmerzstörung findet sich in der Allgemeinbevölkerung mit einer Häufigkeit von knapp 13%, in unserer Untersuchung mit 75%. Wie ist es mit der aktuellen Psychopathologie? Und hier auch nur vielleicht einen kurzen Ausschnitt. Wir haben mit einem international üblichen Instrument die aktuelle Depressivität gemessen. Und aktuell bedeutet in dem Fall, bezogen auf die letzten 2 Wochen, werden eben typische Depressionssymptome abgefragt. Und Sie sehen hier die Leistungssportler in Rot abgetragen, im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung in Grau abgetragen, auf der linken Seite deutlich höhere Werte. Und das bedeutet eben deutlich depressiver. Wenn man das jetzt auf den Schweregrad bezieht, sehen Sie, dass etwa 76% der Allgemeinbevölkerung keine relevanten depressiven Symptome aufweisen. Bei den ehemaligen Leistungssportlern sind es nur 16%. Und umgekehrt sieht man auch da, 33% der Sportler haben eine schwere depressive Symptomatik zum Untersuchungszeitpunkt im Vergleich zu 1,3 der Allgemeinbevölkerung. Wir haben dann die Betroffenen auch gefragt, ob sie Gewalterfahrungen durch ihre Trainerinnen und andere Sportfunktionäre erlitten haben. Im körperlichen Interview haben immerhin 55% von psychischer Gewalt gesprochen, 50% von körperlicher Gewalt und 22,6% von sexualisierter Gewalt. Wir haben dann auch ein international übliches Instrument zur Erfassung von Traumatisierungen vor dem 18. Lebensjahr so adaptiert, dass es auf den Sportkontext übertragbar war. Und das Kürzel NN steht in diesem Fall nicht nur für die Trainer, sondern eben auch für Funktionäre, Ärzte, andere Sportlerinnen. Und auch da sehen Sie, was die Betroffenen alles erleiden mussten, insbesondere natürlich ein hohes Ausmaß an emotionalem Missbrauch. Ein weiterer Aspekt, der uns sehr interessiert hat, war das Thema Identität, Körperbild und Sexualität. Und das ist vielleicht eines der bekanntesten Beispiele. Heidi Krieger, inzwischen Andreas Krieger, Kugelstoßerin, die dafür steht. Und auch da haben wir beeindruckende Ergebnisse gefunden. Dunkel sind wieder die DDR-Leistungssportlerinnen dargestellt, hellrot eine Normierungsstichprobe. Und Fragen zum Körperbild beantworten die Leistungssportlerinnen so, dass sie ihren Körper sehr ablehnen und dass sie sich überhaupt nicht mehr vital fühlen im Vergleich zu dem, was eigentlich in der Allgemeinbevölkerung zu erwarten wäre. Zum Thema sexuelle Funktionsstörungen haben wir die Leistungssportlerinnen auch befragt und haben auch hier eine Vergleichsstichprobe heranziehen können, allerdings schon hier Psychotherapiepatientinnen, also schon eine Stichprobe, die im Grunde auch vermutlich schwerer belastet ist als die Allgemeinbevölkerung. Und Sie sehen auch hier, dass die ehemaligen DDR-Leistungssportlerinnen erheblich schwerer belastet sind. Um diese vielleicht sehr nüchternen und trockenen Zahlen ein bisschen zu veranschaulichen und zu illustrieren, würde ich gerne abschließend eine kurze Fallgeschichte präsentieren. Eine Sportlerin, die in Mecklenburg-Vorpommern lebt und die wir darüber auch für unsere Studie gewinnen konnten, die so freundlich war, uns die Erlaubnis zu geben, natürlich in anonymisierter Form ihre Geschichte darzustellen. Sie ist 1976 geboren. Sie ist schon im Kindergarten für den Turnsport entdeckt worden, aufgrund einer sogenannten Hypermobilität, also einer übermäßigen Gelenkigkeit. Sie hat dann im Alter von 6 bis 8 Jahren etwa 10 Wochen die Stunde trainiert, an den Wochenenden Wettkämpfe gehabt, ist dann mit 9 Jahren in die Kinder- und Jugendsportschule, die KJS, aufgenommen worden. Dort rechts sehen Sie dann so eine Berufungsurkunde. Und in dieser Zeit gab es dann auch erstmals die Gabe von Vitaminpräparaten, die dann eben auch als Vitaminisierung verabreicht wurde. ab der vierten Klasse im Alter von 10 Jahren hat sie dann Ernährungspläne bekommen, durfte keine Süßigkeiten mehr essen und das wurde sehr hart und klar kontrolliert. Ab der fünften Klasse hatte sie ein Trainingspensum von bis zu 30 Stunden bei Übergewicht. Und das ist wegen in Gänsefüßchen gestellt, weil es natürlich kein reales Übergewicht ist, sondern für den Turnsport Übergewicht, hatte sie zusätzliche Trainingseinheiten zu absolvieren. Sie erinnert sich dann selber an Eiweißdrinks und die blauen Tabletten. Die Betroffenen wissen, welche gemeint sind, nämlich männliche Geschlechtshormone wurden ihr verabreicht. Kurz darauf setzte eine starke Körperbehaarung an den Beinen und im Genitalbereich ein. Zwischen 12 und 14 Jahren hatte sie mehrere Unfälle während des Trainings, teilweise mit Kopfverletzungen und Bewusstlosigkeit. Aber es wurden keine ärztlichen Untersuchungen veranlasst. Im Gegenteil, das Training wurde fortgesetzt, unter anderem eben durch Vergabe von schmerzstillenden Medikamenten. Dann kam es zu einem Trainerwechsel und die Betroffene erlitt erstmalig sexuelle Belästigungen in Form von Küssen auf den Mund und Berührungen im Intimbereich. Wenn ihr Gewicht nicht so war, wie es notwendig gewesen wäre, wurde sie beschimpft. Sie erinnert sich sehr prägnant an die Beschimpfung »Du fette, schwangere Warze«. Wanze, Entschuldigung. Ihren letzten Wettkampf machte sie dann 17-jährig 1993 und hatte keine Möglichkeit zum Abtrainieren. Und diejenigen von Ihnen, die sportlich aktiv wissen, dass das unbedingt notwendig ist bei Spitzensportlern, dass Abtrainieren notwendig ist, damit eben keine gesundheitlichen Schäden auftreten. Genau das ist in der Folge passiert. Ab dem Alter von 20 hatte die Betroffene erstmalig Herzrhythmusstörungen und litt unter Gelenkschmerzen. Seit dem Alter von 38 Jahren litt sie unter psychischen Störungen. Sie war so freundlich, auch an unserer Studie mitzumachen. Und wir haben ihr eine rezidivierende depressive Störung, eine Agoraphobie mit Panikstörung und die besagte chronische Schmerzstörung diagnostizieren können. Sie hat, und das lässt sich nicht in einer Diagnosekategorie abbilden, bis heute anhaltende Körperschemastörung. Sie hat zum Beispiel darüber berichtet, dass sie während der Schwangerschaft immer ihren Bauch einziehen musste. Das war sozusagen verinnerlicht und sie leidet bis heute unter dem Zwang, sich täglich zu wiegen. Lassen Sie mich das abschließend kurz zusammenfassen. Minderjährig zwangsgedopte DDR-Leistungssportlerinnen sind psychisch schwer, chronisch und bis heute belastet. Typischerweise leiden sie unter depressiven Erkrankungen, spezifischen Phobien und chronischen Schmerzsyndromen. Und dieses Profil korrespondiert natürlich sehr mit dem Leistungssportsystem. Sie haben eine hohe Rate sportbezogener Traumatisierungen, zum Beispiel sexualisierte Gewalt, emotionaler Missbrauch. Und typischerweise sind sie mehrfach Opfer geworden. Sie haben ausgeprägte Körperbildstörungen und sexuelle Funktionsstörungen und, was wir in den Interviews immer wieder bemerkt haben, das Thema der Leistungsoptimierung ist so verinnerlicht, das findet sich im Grunde in allen Lebensbereichen der Betroffenen wieder, was natürlich, wie Sie sich vorstellen können, zu einer permanenten Selbstüberforderung, um nicht zu sagen Selbstausbeutung führt. Die psychosozialen Beeinträchtigungen, auf die ich mich ja hier sehr konzentriert habe, dieser betroffenen Gruppe sind schwer und dauern bis heute an. Und aus einer wissenschaftlichen Perspektive würden wir ganz klar sagen, die kurz-, mittel- und langfristigen negativen Auswirkungen der Traumatisierungen auf die seelische und körperliche Gesundheit, die deletären Auswirkungen des Zwangsdopings und das enorme Trainingspensum verstärken sich wechselseitig. Nur auf die Dopingsubstanzen als das einzig schädliche Agens zu fokussieren, ist aus unserer Sicht unterkomplex und wird der Realität der damaligen Betroffenen, bis heute Betroffenen, nicht wirklich gerecht. Man könnte so weit gehen, zu sagen, zumindest partiell, dass das Leistungssportsystem der DDR, zumindest ab einer bestimmten Leistungsstufe, im Grunde das ist, was in der soziologischen Literatur als totale Institution verstanden wird. Das ist ein Konzept, was ursprünglich Goffman entwickelt hat, insbesondere im Kontext von psychiatrischen Kliniken, aber auch Haftanstalten, also Gefängnissen. Aus unserer Sicht ist es daher folgerichtig, und da sind wir, glaube ich, sowohl mit Frau Zupke als auch mit Ihnen, Herr Blei, sehr einig, dass es besser ist, in dem Zusammenhang von Sportgeschädigten zu sprechen. Mit einem kurzen Aufblick, wo Sie das im Detail nachlesen können, danke ich Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit.
Ja. Ja, vielen Dank, Herr Professor Dr. Carsten Spitzer, für diesen eindrücklichen Vortrag. Neben mir sitzt nun Frau Gesine Tettenborn. Frau Tettenborn, nochmal vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, hierher zu kommen. Und
ich bedanke mich auch, dass ich hier sein darf. Ich bedanke mich auch, dass ich hier sein darf.
Bevor ich Frau Tettenborn einige Fragen stellen möchte, würde ich Sie kurz vorstellen. Wir haben das ja gemeinsam im Vorfeld alles abgesprochen. Geboren wurden Sie 1962 in Weißenfels. In den 80er Jahren waren Sie eine erfolgreiche Sprinterin für die DDR. Zu Ihren größten Erfolgen zählten der Gewinn der Europameisterschaft mit der 4x100-Meter-Staffel 82 sowie der Weltrekord mit der 4x400-Meter-Staffel 84. Im Alter von 17 Jahren bekamen Sie im Zuge der Vorbereitung für die Olympischen Spiele 1980 in Moskau erstmals Dopingsubstanzen verabreicht. Heute leiden Sie, wie zahlreiche andere Betroffene, unter den gesundheitlichen Folgen des systematisch betriebenen Zwangsdopings. Frau Tettenborn, welchen Rahmenbedingungen waren Sie während Ihrer Karriere ausgesetzt? Kann man aus Ihrer Sicht hier überhaupt von mündigen Sportlerinnen und Sportlern sprechen?
Nein, ich finde, den mündigen Sportler gab es in der DDR nicht. Wir waren den gleichen Rahmenbedingungen ausgesetzt wie auch die anderen Bürger der DDR-Diktatur. Und was die Kontrolle betrifft, war es sogar noch härter. Die für mich zuständige Bezugsperson war mein Trainer. Und das Verhältnis zum Trainer in der DDR umfasste nicht nur die sportlichen Belange, sondern auch die Freizeitgestaltung, die gesamte Persönlichkeit, die Kleidung, den Freundeskreis. Er überwachte auch das Verhalten im Ausland. Kontakte zu westlichen Athleten waren streng verboten. Wenn eine Athletin nicht zu einer sozialistischen Vorbildpersönlichkeit heranreifte, wurde es dem Trainer angelastet. Außerdem gehört es zu seinen Aufgaben, Sportlerfluchten ins westliche Ausland zu verhindern. Er war auch für die Vergabe der Dopingmittel zuständig und arbeitete diesbezüglich Hand in Hand mit der Sportmedizin. Mein persönliches Verhältnis zu meinem Trainer war zutiefst asymmetrisch. Er behandelte mich oft wie ein Kleinkind und zog meine Fähigkeit, mich im normalen Alltag zurechtzufinden, in Zweifel. Ich hatte ihn mit Sie anzureden, während er mich mit Du anredete. Also bis über das 20. Lebensjahr hinaus. Ne? Als ich einmal versuchte, über persönliche Probleme im Elternhaus mit ihm zu sprechen, sagte er, Selbstmitleid ist hier völlig unangebracht. Als ich 1982 ein Hallenweltrekord lief, sagte er zu mir, dieser Weltrekord war nicht geplant. Als ich nicht in die SED eintrat, begann er mich auf eine Art zu behandeln, die man heutzutage als Mobbing bezeichnen würde, aber in der DDR völlig normal war. Dem Trainer übergeordnet war die Hierarchie der Sportfunktionäre, denen der Trainer Rechenschaft schuldig war, der Cheftrainer des Sportclubs, der Clubchef, die Cheftrainer der Nationalmannschaft und die Funktionäre des DTSB mit ihrem Vorsitzenden Manfred Ewald an der Spitze. Und da waren dann auch noch die Stasi, die einen Mitarbeiter abgestellt hatte, der für den Sportclub zuständig war und darin ein Spitzelnetz von informellen Stasi-Mitarbeitern unterhielt, von denen er ständig aktuelle Berichte antwortete. Nicht nur die Karrieren der einzelnen Athleten waren von diesen Leuten vorgeplant, auch die Art und Weise, wie die Athletinnen und Athleten in der nationalen und internationalen Öffentlichkeit, welches Bild sie abzugeben hatten, war genau vorgeplant und kalkuliert und wirkt bis heute nach, muss man sagen. Ich fasse also zusammen, der Begriff mündiger Sportler auf DDR-Athleten bezogen ist ein Paradoxum. Wir waren ideologische Waffen im Kalten Krieg und das Doping war die Munition.
Vielen Dank. Sehr eindrückliche Antwort. Frau Tettenborn, wie erfolgte denn die Dopinggabe in Ihrem Fall?
Also Sie hatten ja schon gesagt, dass ich 17 Jahre alt war. Ich war noch minderjährig und mein Trainer sagte in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele zu mir, Gesine, was ich jetzt mit dir besprechen werde, ist streng vertraulich und du schreibst mir dafür, dass du mit niemandem darüber reden wirst. Und dann hatte er davon gesprochen, dass die gigantischen Erfolge der US-Athleten auf den Einsatz von Dopingmitteln im Training zurückzuführen war. Die führenden Sportfunktionäre und Sportwissenschaftler der DDR haben in Zusammenarbeit mit Jena Farm daraufhin ein Mittel entwickelt, um unseren Athleten zu helfen, die gestiegenen Trainingsanforderungen besser zu verkraften, hatte er mir erklärt und mir die blauen Tabletten gegeben. Das sind unterstützende Mittel, die dir bei der Regeneration helfen, hat er gesagt. Das Mittel war Oraltuinabol. Damit wurde ja, wie man weiß, heute in der DDR am meisten gedopt. Aber es gab auch noch Spritzen unmittelbar von den Wettkämpfen. Der Sportarzt sagte, dass es Vitaminspritzen wären. Als ich dieses verweigerte, weil mich ein Schweizer Ruderer, den ich kennengelernt hatte bei den Olympischen Spielen, mit dem ich mich heimlich getroffen hatte, davor gewarnt hatte, wollte mich mein Trainer nicht mehr weiter trainieren. Aber der Clubchef überredete ihn dann doch, es zu tun, und ab da bekam ich Infusionen. Sie sagten, es wären Elektrolyt- bzw. Glukoseinfusionen, aber ich glaube heute, dass da auch irgendwelche Dopingmittel drin waren, weil man kann das aber heute leider nicht mehr verifizieren, da die Erfurter Sportmedizin alle Unterlagen bei der Wende 1989 sofort vernichtet hat.
Dankeschön. Und mit welchen körperlichen und psychischen Folgen haben Sie denn heute noch zu kämpfen?
Ja, ich habe, wie viele andere Betroffene, bin ich traumatisiert und leide unter Traumafolgeerkrankungen wie Depressionen, Psychosen und Panikattacken. Und also auch psychosomatisch habe ich ich habe kein Schmerzsyndrom, sondern ein Erschöpfungssyndrom. Also wenn ich mich belaste, dann werde ich sofort depressiv. Also wenn ich dann Antidepressiva nehme, dann drehe ich durch, dann kriege ich Psychosen. Das habe ich schon rausgekriegt. Also dann Stoffwechselprobleme natürlich und auch Entzündungen, viel anfällig.
Ja, das ist natürlich eine starke Belastung.
Ja, was ich noch dazu sagen wollte, ist für mich, aber auch für meine Kinder, weil ich habe 4 Kinder und ich war sozusagen 10 Jahre eigentlich nicht ansprechbar, weil ich unter Tabletten eben entweder stand oder geweint habe oder so. Das hat mein Mann alles ganz toll gemacht. Meine ganze Familie hat sich darauf eingestellt. Mein Mann hat unser Haus verkauft, dass ich eben ein einfacheres Leben habe und nicht mehr so viel Grund habe, sozusagen Angst zu haben.
Vielen Dank auch. Da sieht man auch an Ihren Schilderungen, dass es nicht nur die Sportlerinnen und Sportler persönlich betrifft, sondern dass es auch weit in die Familien bis heute hineinreicht. Das ist ja auch mal noch ein Aspekt, den wir immer mitdenken müssen bei allen Gruppen.
Die Familien tragen das. Wir und unsere Familie müssen das tragen, wenn unsere Trainer sich vielleicht auf irgendeiner Kreuzfahrt amüsieren. Also mal
ja,
so,
das ist
das
noch
Bild
das
steht mir immer vor Augen.
Ja, Sie hatten mir auch erzählt, wenn Sie Sachen von Trainern von früher hören, dass das für Sie ganz, ganz schlimme Momente sind. Ja, wenn Sie dann sehen, dass Sie auch heute noch anerkannt als Trainer teilweise weiterarbeiten können. Vielen Dank, liebe Frau Tettenborn, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben und berichtet haben.
Ich bedanke mich auch.
Ja. Liebe Christiane, du bist am 6. Mai 25 Staatsministerin für Sport und Ehrenamt im Bundeskanzleramt seither. Hier hast du dir zum Ziel gesetzt, die Sportpolitik auf ein neues Level zu heben. Fällt unter dieses Ziel auch die konsequente Aufarbeitung dunkler Kapitel des Sports wie das des DDR-Zwangsdopings?
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass das einen ja noch mal so deutlich wird, wenn man diese Biografie hört. Und auch meinen herzlichen Dank für den Mut, das so vorzutragen. Und wir haben ja auch bei uns in der Abteilung den Bereich Werte und Integrität im Sport. Und ich glaube, das ist besonders wichtig, weil wir ja auch für Werte stehen. Wir haben das Grundgesetz als Grundlage. Und wir müssen aber trotzdem uns damit befassen, was in früheren Teilen auf deutschem Boden sozusagen, in dieser zweiten Diktatur, die wir erleben mussten, komme ja auch aus Ostdeutschland, bin übrigens auch in Weißenfels geboren, erleben mussten und dort sehen mussten. Die Aufarbeitung ist unglaublich wichtig. Und eben diese wahnsinnig starken Nachfolgewirkungen, die ja auch Professor Spitzer so eindrücklich dargestellt hat, zeigen es ja auch, wie sehr es eben und natürlich auch jetzt die geschilderten Punkte und wie die Einschränkungen innerhalb des Lebens zeigen es, wie notwendig das einfach ist. Und deswegen hat es auch einen sehr wichtigen Punkt jetzt auch für diese Amtszeit und unterstreicht jetzt auch noch mal, oder wir müssen das, also dass wir das angehen müssen.
Danke. Weshalb ist denn eine entsprechende Aufarbeitung insgesamt für den deutschen Sport so wichtig?
Ja, wir müssen aufarbeiten, wir müssen uns mit der Vergangenheit auseinandersetzen, wir müssen es auch deshalb aufarbeiten, weil wir wieder gut machen müssen, und dazu brauchen wir auch die Grundlagen. Deswegen ist es wichtig, dass wir das umfassend sehen, und es ist auch wichtig, dass das an Lehrstühlen so aufgearbeitet wird. Auch das ist ja etwas, was wir immer wieder auch zum Beispiel in der vergangenen Legislaturperiode vorangebracht haben und auch dafür uns eingesetzt haben, dass die Forschung auch weiter geht. Und wir müssen natürlich auch in der Gegenwart uns immer wieder darauf verständigen, dass Doping nichts mit einem sauberen Sport zu tun hat, nichts mit den Werten, für die wir stehen, zu tun hat. Und da geht es eben um die Integrität des Sports, es geht um Fairness, aber auch um die Menschlichkeit. Und deshalb ist das Thema auch Unterstützung der NADA, der WADA, der Prävention vor allen Dingen auch im Doping so besonders wichtig. Aber wir haben ja jetzt auch Geschichten gehört, und das haben Sie ja auch nochmal gesagt, das ist ja das eine, ist das Doping, aber es hat halt auch funktioniert, weil dieses autoritäre System so gewirkt hat, wie es gewirkt hat. Und deshalb geht es natürlich auch um andere Themen, die wir in der Gegenwart noch diskutieren, Stichwort Safe Sport Code, Stichwort Zentrum für Safe Sport, was wir gründen werden, was wir jetzt gemeinsam mit den Ländern beschlossen haben, dass es kommt. Das ist zwar anders, man kann das nicht vergleichen, und das sind zwei verschiedene Bereiche. Und trotzdem ist es wichtig, sich eben damit auseinanderzusetzen, um auch für die Gegenwart zu wissen, was für uns handlungsleitend ist.
Ja, vielen Dank. Im Prinzip hast du es implizit schon gesagt, aber daraus abgeleitet, wo liegen für dich die wesentlichen Unterschiede zwischen Spitzensport in einer Diktatur und Spitzensport in einer Demokratie?
Genau, das muss man schon noch mal kenntlich machen. Und wie in der Diktatur ist ja sozusagen alles eins, also der Staat, die Partei, der Sport. Es gab Staatssport. Und die Athletinnen und Athleten sind instrumentalisiert worden für diesen Staat. Sie sind da immer als Aushängeschild präsentiert worden, dass die ja doch kleine DDR scheinbar so große Erfolge bringt und dass das ja dem Sozialismus zuzurechnen sei. Heute leben wir in einer Demokratie, in Rechtsstaatlichkeit, in Freiheit, und wir haben verfassungsrechtlich verankert die Autonomie des Sports. Und da gelten eben die wichtigen Werte, für die wir stehen, Fairness, Respekt, Miteinander. Und die Sportförderung funktioniert auch selbstverständlich auf ganz andere Art und Weise über den Sport, über die Verbände, in einem Aushandlungsverfahren. Und deshalb muss man das klar voneinander trennen. Nichtsdestotrotz Aufarbeitung und sich auch immer wieder mit den aktuellen Fragen auseinandersetzen, ist trotzdem von uns von hoher Bedeutung.
Vielen Dank. Hajo Seppelt. Lieber Herr Seppelt, als Journalist und Autor beschäftigen Sie sich seit Jahren mit dem Thema Doping. Durch Ihre Recherchen haben Sie entscheidend dazu beigetragen, die Strukturen des Dopings in der DDR sichtbar zu machen und die Situation der Betroffenen in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Was ist aus Ihrer Sicht kennzeichnend für das Doping innerhalb eines autoritären Staates wie der DDR?
Dankeschön. Ja, vielleicht kann ich mal ein bisschen ausholen. Ich bin 1985 als 21-Jähriger in diesen Job gekommen und habe mich schon damals mit DDR-Doping zwangsläufig beschäftigt, weil ich Schwimmwettbewerbe übertragen habe in, wie wir damals gesagt haben, Ost-Berlin. Und da ist mir schon damals aufgefallen, was hatten die alle für tiefe Stimmen und für Muskelpakete. Und dann habe ich mich in den 90er Jahren damit ganz intensiv beschäftigt und habe Folgendes festgestellt, das ist aber eigentlich schon gesagt worden von Herrn Spitzer, dass es eben sich hier um ein in sich geschlossenes System, ein staatliches System gehandelt hat. Und das ist etwas, was eben dazu führt, dass Rahmenbedingungen vorherrschen, dies ermöglichen, Dinge zu machen, die man sonst nicht so einfach machen kann. Deswegen ist es eben heutzutage im Vereinigten Deutschland nicht ganz so einfach, solche Dinge zu machen, weil simpel hier verschiedene Player am Start sind und ein System der gegenseitigen Kontrolle zumindest auf dem Papier besteht. Autokratische Systeme wie in der DDR sind das eine, das ist ja schon viel erzählt worden heute. Wir haben das vor 2 Jahren in China erlebt, als wir recherchiert haben zu Doping in China. Wir haben festgestellt, dass nach meinem Eindruck zumindest die Strukturen dort vor Ort den Eindruck hinterlassen, dass es sehr ähnlich funktioniert, weil nämlich simpel keiner es kontrolliert. Ich sage immer, kontrolliert die Kontrolleure. Und dann hätten wir vielleicht ein bisschen besseren Sport. Ich habe das in Russland erlebt vor 15 Jahren, als wir darüber recherchiert haben. Auch da kann man am Ende ein Stück weit, auch wenn es sicherlich nicht ganz vergleichbar ist, von staatlichen Strukturen des Dopings sprechen. Möglicherweise, zumindest nach dem, was wir wissen, das auch mit Wissen und mit Billigung simpel von Wladimir Putin geschehen ist. Man muss die Dinge einmal beim Namen benennen. Manche Leute tun das ja nicht. Gerade in heutigen Debatten wundere ich mich manchmal über Kulturkampf auf sehr absonderliche Art und Weise. Diese autokratischen Strukturen gibt es heute noch in der Welt. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, es gibt deutsche Besonderheiten, ganz klar, oder DDR-Besonderheiten. Aber es gibt eben autokratische Strukturen auch heute, wo ich das Gefühl habe, dass es ähnlich läuft. Wir waren auch in Nordkorea unterwegs. Auch da kann man sich schon bestimmte Dinge anschauen und stellt dann fest, guck mal eine an, auch hier läuft es konspirativ ab. Auch hier werden Jugendliche oder junge Frauen gemaßregelt. Sie werden angehalten, nicht mit ausländischen Menschen zu sprechen, mit Journalisten erst recht nicht. Das sind alles Dinge, die sehr ähnlich sind. Ja. Und trotzdem sage ich auch, Moral kennt keine Himmelsrichtung. Wenn die Rahmenbedingungen in anderen Ländern oder auch im bundesdeutschen Sport Dinge zulassen würden, wie sie in der DDR möglich waren, möchte ich nicht wissen, wie Menschen unter anderen politischen Vorzeichen nicht das Gleiche machen würden. Und ich nehme das jetzt mal zum Anlass, weil ich nun gerade hier bin. Eigentlich wollte ich darüber heute nicht sprechen, aber ich sage das mal. Ich beschäftige mich nun seit inzwischen tatsächlich 30, 40 Jahren mit Kinderdoping. Und das hat angefangen mit der DDR. Aber ich habe vor 6 Jahren gesagt, das kann es ja nicht sein. Ich mache das jetzt schon so lange, dass das Wort, dass Kinderdoping immer nur auf Deutschland begrenzt ist. Und wir haben eine Recherche angefangen, die wird im nächsten Jahr in der ARD ausgestrahlt werden, zum ein Riesenprojekt, 6 Jahre Recherche über Kinderdoping auf der ganzen Welt. Und ich kann nur eins sagen, es ist so schlimm, so gravierend. Und es sind nicht nur autokratische Systeme, wohlgemerkt, dass wir hier von Deutschland zu Recht sprechen. Und es ist schlimm, und es ist wirklich, wirklich furchtbar schlimm. Und die Zahlen von Herrn Spitzer haben mich schwer beeindruckt. Ich werde Sie nachher auch gleich bitten, dass Sie mir die Folien geben, weil die werden wir nicht einbauen bei uns. Das ist eben ein Problem, das weit, weit, weit über unsere Landesgrenzen hinausgeht. Es geht hier um nichts anderes als um die Instrumentalisierung von Kindern und Jugendlichen zum Zwecke der, weiß ich was, der Darstellung, zur Schaustellung des Profits, des Benefits von Dritten. Das ist verwerflich. Und der Sport, der internationale Sport, übrigens auch die Welt-Anti-Doping-Agentur, braucht auch Kontrolleure. Die Kontrolleure müssen kontrolliert werden. Der Sport ist ein System. Wir sprechen hier von Autonomie, das ist gut und schön. Aber Autonomie kann auch so verstanden werden, dass guckt mal lieber nicht so genau hin, was wir hier machen. Und leider ist das etwas, was ich nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern der Welt inzwischen so erlebt habe.
Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Seppelt, für die Frage, der Antwort auf die Frage und das Plädoyer, das anschließend ist, glaube ich, auch sehr wichtig, das immer auch im den ganzen Kontext auch im Blick zu behalten. Nochmal zurück direkt zur DDR. Weshalb tun wir uns als Gesellschaft so schwer damit, die dunklen Seiten des DDR-Spitzensportes aufzuarbeiten?
Ich glaube nicht, dass wir uns als Gesamtgesellschaft schwer tun, die dunklen Seiten des Sports aufzuarbeiten. Das hat, glaube ich, tatsächlich Gründe, die mit einer Identität verbunden sind. Ich kann das auch menschlich übrigens sehr verstehen, dass Menschen, die in der DDR sozialisiert sind und für die häufig Sport auch eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat im Leben. Es war ja so, dass der Sport dazu beigetragen hat, die Erfolge bei Olympischen Spielen, die DDR auf die politische, zumindest sportpolitische Landkarte weltweit zu hieven. Die DDR als kleiner 17-Millionen-Staat hätte nie dieses Image oder diese Bekanntheit gehabt, hätte es die sportlichen Erfolge nicht gegeben. Insofern kann ich verstehen, dass Menschen sich manchmal auf den Schlips getreten fühlen, wenn sie sagen, warum reduziert ihr das immer nur auf die DDR? Es ist ein Ost gegen West. Aber diesen Kulturkampf und diese Debatten erleben wir ja auch jetzt noch, inzwischen fast 36 Jahre nach dem Mauerfall und nicht nur im Sport. Das ist ein Phänomen, was weit darüber hinausgeht. Ich möchte aber auch sagen, dass ich nicht glaube, dass die Gesamtgesellschaft das so negativ betrachtet, sondern es gibt halt verschiedene Interessen. Und es gibt leider eben auch, und das ist das Schlimme, ganz, ganz viele Sportfunktionäre auch in Deutschland, die nicht möchten, dass dieses Thema debattiert wird. Und warum möchten sie es nicht? Das kann ich Ihnen ganz einfach erzählen. Dafür habe ich nun wirklich genug Erfahrung in dem Bereich. Es geht Sportfunktionären leider häufig nicht darum, Doping zu bekämpfen. Es geht nur darum, nicht so viel über Doping zu sprechen, weil das ist das Geschäftsschädigende. Sobald Doping öffentlich wird, weil Staatsanwälte, Polizisten, Journalisten, Wissenschaftler diese Thematik öffentlich machen, führt es dazu, dass das Gesamtbild, das Image des Sports leidet. Und leiden heißt, der Benefit geht verloren. Die Einschaltquoten können runtergehen. Die ARD überträgt die Tour de France nicht mehr. Der Athlet fliegt auf, verliert seine Prämien, seine Medaillen, seine Rekorde, der Manager seine Provision, der Trainer möglicherweise seinen Job, die Sponsoren können nicht mehr so viel verkaufen und das Fernsehen hat geringere Einschaltquoten und so weiter und so fort. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe über Jahrzehnte, war immer die, Doping muss verheimlicht werden. Doping funktioniert auch nur, wenn es verheimlicht ist. Und deswegen tun sich auch Sportverbände häufig damit schwer. Und das kann ich teilweise auch verstehen, weil wenn sie Marketing betreiben, wenn sie ihren Sport erfolgreich im Fernsehen haben wollen, dann ist es schwer, wenn ein Dopingfall den anderen jagt. Und deswegen sage ich nochmal, kontrolliert die Kontrolleure.
Bevor wir im Programm weitermachen, möchte ich erklären, warum leider die Abgeordneten das ist schön. Aber warum Sie ich wollte einen Scherz machen. Warum Sie gerade gehen müssen. Es gibt jetzt den sogenannten. Warum die Abgeordneten jetzt gehen müssen. Die müssen jetzt zum Hammelsprung. Das ist eine wichtige Abstimmung. Genau. Die kommen aber wieder. Also nur, dass Sie sich nicht wundern. Ist keine Verlassen unserer Veranstaltung als solche.
Was? Ich habe nur gesagt, ich müsste da auch eigentlich hin. Ich schwänze den jetzt. Und das ist eines der wenigen Privilegien der Opposition, dass man da.
Okay, sehr schön. Dr. Michael Lehner, Sie sind Mitbegründer und Vorsitzender des Dopingopferhilfevereins. In dieser Rolle fungieren Sie als direktes Sprachrohr der Betroffenen und haben einen guten Überblick darüber, wo die Probleme liegen. Meine Frage an Sie ist zunächst, wie stellt sich die Situation der Betroffenen dar, die sich an den DOH wenden?
Ja, ich darf mich erst mal auch vielen Dank für die Einladung und bedanken für das Fachgespräch heute. Wir hatten ja schon etwas Sorge mit dem neuen Bundestag und das große Engagement davor, dass es da einen Unterbruch geben könnte. Und wirklich mit Ihnen natürlich in der Person, aber auch jetzt mit dem Fachgespräch sehen wir, dass es einfach weitergeht. Und dass ich habe vorhin gehört, erste Schritte sind gemacht worden, dass jetzt die nächsten Schritte und war jetzt vielleicht blöd, der finale Schritt zur endgültigen Anerkennung der Dopingopfer jetzt in dieser Legislaturperiode und das möglichst eben zügig gemacht werden. Die Dopingopfer haben keine Zeit, schon biologisch im Alter keine Zeit mehr, auf diese Anerkennung zu warten. Und da sind wir dann mittendrin in Ihrer Frage, wie sich eben die Situation darstellt. in der Wendezeit Go for Gold, da gab es den Begriff Dopingopfer nicht. Und beim Sport und auch in der Politik hat man da nicht hingeschaut. Und es war doch eine recht lange Entwicklungszeit, bis es jetzt zu diesem Engagement gekommen ist. Die Dopingopfer sind natürlich dankbar über das erste und zweite Dopingopferhilfegesetz, über die historische Aufarbeitung, über die medizinische Untersuchung und vor allem auch, lieber Herr Seppelt, also den riesen medialen Beitrag in den 90er Jahren, ohne den es überhaupt nicht die Aufmerksamkeit gegeben hätte, die dann eben zu den heutigen ganz positiven Schritten geführt hat. Ich erinnere mich noch an Gespräche auch mit, es war glaube ich noch NOK und Sydney, wo ich gebittelt und gebettelt habe an den Sport, er müsste was für die Dopingopfer tun. Das hat also wirklich also eine Zeit gedauert, bis dann die Vereinbarung gab, die erste Entschädigungsvereinbarung, bis auch Jena Farm sich dann dazu bekannt hat. Die Situation heute, ich komme auf den ersten Schritt zurück. Eine endgültige Anerkennung als Dopingopfer ist bis heute nicht geschehen. Und gerade in den Untersuchungen, Herr Spitzer, tritt es ja bei Ihnen auch sehr zutage. Das hat jetzt auch gerade traumatische, posttraumatische Folgen. Ich habe eine Ungleichbehandlung. Ich sehe andere Opfergruppen, nenne ich es mal, die eben in den Sozialgesetzen implantiert sind, die nicht diese vielen juristischen Probleme haben. Ich erinnere mich an die Versuche, wie kann ich überhaupt die Schädigungen in unser Rechtssystem reinbringen. Opferentschädigungsgesetz, lange Zeit hat sich die Rechtsprechung gewehrt, verwaltungsrechtliche Rehabilitierung, erste Erfolge, dann das Bundesverwaltungsgericht, ich hatte das Verfahren ja selbst geführt, im letzten Jahr auf die Politik gedeutet, ihr müsst was machen. Wir legen unsere Verfassung nicht dahingehend aus. Ich fand das schade, hat das auch nicht für richtig gefunden, die Entscheidung. Aber umso mehr jetzt die Aufgabe für die Politik und, ja, und auch den Sport, jetzt diesen letzten Schritt der Anerkennung zu tun. Und egal wie er es macht, ich sage das einfach mal so, ob es in die verwaltungsrechtliche Rehabilitierung rein oder ob man eine extra gesetzliche Regelung schafft, auch wenn die Rentenbeträge nicht sehr hoch sind, aber die Anerkennung auch durch eine Rente als Dopingopfer ist sehr heilend auf die gesundheitlichen Folgen, unter denen die Dopingopfer heute noch leiden.
Achso, vielen Dank. Ja, Sie haben es eigentlich schon beantwortet. Was muss ich aus Sicht des DAO ändern, um die Situation der Betroffenen spürbar zu verbessern?
Ich möchte etwas konkreter werden, weil ich habe das so im Bauschen Bogen genau, natürlich das, und im Engagement.
Das ist immer sehr anschaulich, ist immer
aber,
sehr schön.
Aber wenn man das konkret sieht, natürlich, die Unterlagen sind vernichtet, haben wir heute auch gehört. Man hat als 5-Jähriger, 12-Jähriger ist man dem System unterworfen worden, die Erinnerung fehlt, dann wie soll ich nachweisen, was damals, wie viel Medikamente mir gegeben worden sind und dass die Kausalität auch also medizinisch gegeben ist. Ich habe jetzt im Sozialgericht in Schwerin, da kann das Gericht nichts dazu, aber ein Gutachten gelesen, hat ein Gutachter wirklich es fertiggebracht auf die Frage, ob die Dopingmittelvergaben zu kausalen Schäden geführt hat, zu untersuchen. Ich bin ganz fassungslos, wenn ich darüber berichte. Die Vergabe einer Tablette ST634, weil die ist ja vielleicht nachgewiesen worden, weil sich die Sportlerin erinnert hat, ich habe da mal eine Tablette bekommen. Das steht in einem Gutachten, auf das man anderthalb Jahre gewartet hat, auf 20 Seiten. Ja, eine Tablette hat keine Wirkung, die gesundheitlichen Schäden müssen woanders herkommen. Das Gutachten hätte ich auch schreiben können. Und mit den Dingen ist man konfrontiert und sind die Dopingopfer konfrontiert. Und in dieser auch ganz nicht aufgearbeiteten Rechtslage und auch dass ich einfach ein System habe, wo ich weiß, da seid ihr aufgehoben, die Voraussetzung müsst ihr erbringen. Klar, wir haben Kausalität, natürlich jetzt Erleichterungen in der modernen Sozialgesetzgebung, was es eben erleichtert, aber ich muss da reinkommen. Also meine Bitte, um die Hürden zu beseitigen, bringt die Dopingopfer da rein.
Danke. Burkhard Blei, du bist Landesbeauftragter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in Mecklenburg-Vorpommern und beschäftigst dich ebenfalls seit vielen Jahren mit dem Thema. Meine Frage an dich zunächst. Bisher stellte sich ja die Situation in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich dar. Während in Mecklenburg-Vorpommern Dopingopfern, nicht allen, aber einigen, die Rehabilitierung zuerkannt wurde, scheiterten gleichzeitig Betroffene in anderen Bundesländern, zum Beispiel in Brandenburg und Sachsen-Anhalt, bei ihrem Versuch der Rehabilitierung. Wie stellt sich die Situation aktuell dar?
Ja, also erstmal auch vielen Dank für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Und ja, wir sind mit dem Thema DDR-Doping seit 2016 in Arbeit. Da gab es eine Anhörung im Landtag Mecklenburg-Vorpommern, wo es darum ging, das Doping in den Nordbezirken aufzuarbeiten. Und wir sind explizit als Behörde vom Landtag beauftragt worden, uns um diese betroffenen Gruppe zu kümmern und haben uns sozusagen dann also damit intensiver beschäftigt. Es ging ja dann darum, Menschen zu beraten, die das Dopingopferhilfegesetz in Anspruch nehmen wollten. Wir haben seitdem mit 350 Betroffenen tatsächlich in der Beratung zu tun. Und aus dieser Beratungspraxis kann ich sagen, also das, was wir dort an erschütternden Schicksalen, an Gesundheitsschäden, was wir dort alles gehört haben, das deckt sich eben halt mit dem, was Professor Spitzer in seiner Studie jetzt also auch in eine wissenschaftliche Form gegossen hat. Und ich will auch noch mal sagen, was jetzt die Frage der gesellschaftlichen Anerkennung betrifft, das finde ich eben halt auch sehr wichtig, dass wir eben halt, dass die Anerkennung ist für diese Menschen sehr wichtig. Das hören wir immer wieder. Und deswegen macht es mich so fassungslos, wenn ich zum Beispiel nach den letzten Olympischen Spielen höre, wir müssten praktisch in der Sportpolitik wieder mehr von der DDR lernen. Ich denke mal, umgekehrt müsste es sein, dass wir also aus dieser Praxis eine vernünftige Prävention machen. Bei dieser Beratung war natürlich meine Vorgängerin Anne Drescher sehr stark und auch die damalige Beraterin, Frau Dr. Richter. Viele von den Zeitzeugen, die heute hier anwesend sind, haben ihre Beratungsgespräche bei Frau Dr. Richter gehabt, die von 2018 bis 2024 bei uns gearbeitet hat. Und wir haben natürlich gemerkt, dass dieses Dopingopferhilfegesetz alleine nicht ausreicht. Es wurde ein Antrag gestellt, Anerkennung von Gesundheitsschäden erstmal über das Verwaltungsgericht, über die verwaltungsrechtliche Rehabilitierung. Das wurde zunächst abgelehnt. Man ging vor das Verwaltungsgericht Greifswald und Ende 2020 hat das Gericht in Greifswald gesagt, ja, Zwangsdoping ist ein rechtsstaatswidriger Willkürakt. Und die Rehabilitierungsbehörde in Mecklenburg-Vorpommern hat das akzeptiert. Seitdem sind eben diese Anträge in Mecklenburg-Vorpommern genehmigt worden. Insgesamt sind es 51 Fälle, die in größtenteils also auch bei uns in der Beratung waren, die dort positiv diesen Bescheid hatten. Ja, und in den anderen Ländern ist es eben sehr unterschiedlich gewesen. Es gab einige wenige Fälle in Sachsen und in Thüringen, wo diese Bescheide auch erteilt wurden, aber mit strengen Blick. Und letztendlich durch das Scheitern einer Rehabilitierung in Brandenburg ist es ja am Ende dann vor dem Bundesverwaltungsgericht gelandet. Und das Bundesverwaltungsgericht hat ja im März 2024 quasi diesen Weg versperrt. Das heißt, wir haben jetzt eben halt die Situation, dass Menschen, die jetzt aktuell zu uns kommen, keine Möglichkeit haben, eine Anerkennung und auch eine Leistung zu bekommen. Und das ist eben wirklich eine ganz schwierige Situation. Wir betreuen diese Menschen natürlich trotzdem. Wir haben eine Selbsthilfegruppe Sportgeschädigte. Da bin ich Professor Spitzer auch nochmal dankbar, dass er diesen Begriff stärkt, weil das eben wirklich darauf hinweist, dass es um komplexe Schädigungen geht und nicht nur um Chemie und Dopingmittel. Und das ist eben wichtig, dass wir in den Beratungen, also da ist ja eine Vertrauensbasis entstanden. Wir haben sehr viele Recherchen gemacht und wir sind also nach wie vor mit vielen Menschen im Gespräch, die ihm jetzt fragen, wie geht es denn jetzt weiter?
Ja, danke. Also eine verwaltungsrechtliche Rehabilitierung ist Voraussetzung ja dafür, Leistungen nach dem sozialen Entschädigungsrecht beantragen zu können. Welche Erfahrung hat deine Behörde im Rahmen ihrer Beratungsarbeit diesbezüglich gemacht?
Ja. Die sind sehr niederschmetternd, muss man sagen, weil also tatsächlich nur ein Fall uns bekannt ist, wo das funktioniert hat. Alle anderen haben Ablehnungen bekommen. Und wir haben ja jetzt auch schon gehört, was Sie über Gutachter sagen. Das kann ich nur unterstreichen. Es gibt Gutachter, die sogar explizit sagen, wir wissen darüber nichts. Die werden aber trotzdem beauftragt, weil es gibt offensichtlich ja nicht genügend Gutachter oder die Gerichte oder auch die Verwaltungs-, die Versorgungsverwaltung kennen keine Gutachter, die solche Gutachten erstellen. Und man muss hier einfach sagen, auch in diesen Verfahren, es wird eben an die Menschen der Anspruch gestellt, auch davon war schon geredet, zeigen Sie doch mal, welchen Medikamentenplan haben Sie, welche Medikamente haben Sie wann, in welcher Dosierung bekommen. Und wir wissen, es ist eine konspirative Praxis, das können diese Betroffenen natürlich überhaupt nicht leisten. Deswegen ist dieser Weg schwierig. Ich sehe aber auch das Problem, dass die Versorgungsverwaltungen auch die neueren Forschungen nicht zur Kenntnis nehmen. Es wurde ja auch schon von den Anwendungskonzeptionen gesprochen. Man kann ja bei bestimmten Sportarten sagen, das ist hier festgelegt, das ist ein Plan, der ist eigentlich verbindlich gewesen. Also Sportler XY in der und der Sportart muss ja eigentlich diese Medikation bekommen haben. Und was eben halt auch im sozialen Entschädigungsrecht nicht abgebildet ist, ist eben halt diese komplexe Schädigung, von der wir gesprochen haben. Also Stichwort totale Institution, wo es eben darum geht, dass Menschen wirklich in einem Zwangssystem eingebunden waren. Sie wurden instrumentalisiert und sind auch quasi in ihrer Menschenwürde da beschädigt worden. Und das ist ein Problem, wo ich wirklich hoffe, dass wir hier durch dieses Fachgespräch vielleicht einen Impuls setzen können, um diese Sache weiter zu betreiben. Weil den Menschen, das hatte Herr Lehner auch gesagt, läuft die Zeit davon. Wir sehen das eben, dass viele sehr, sehr schwer krank sind. Es sind auch schon viele gestorben, das muss man auch sagen. Und es ist wirklich eine große Dringlichkeit. Und diese Gesellschaft muss auf diese betroffenen Gruppe reagieren. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Argument hören, das ist ja keine politische Verfolgung gewesen. Wir haben natürlich mit so einen Opfergruppen schon zu tun gehabt. Ich gebe mal als Beispiel zum Beispiel die Insassen in Jugendwerkhöfen. Haben wir sehr lange gebraucht, um diese betroffenen Gruppe, dass diese eine vernünftige Entschädigung bekommen. Und da muss man eben auch sagen, natürlich waren das keine politischen Widerständler, sondern hier ging es darum, dass Menschen in ihrer Menschenwürde verletzt wurden. Und das müssen wir einfach sehen als Gesellschaft. Und da geht es nicht nur um Leistung, da geht es um Anerkennung. Und da geht es auch, dass diese Betroffenen von der Gesellschaft gesehen werden. Das wäre etwas, was wir erreichen müssen.
Vielen Dank. Und ein wunderbarer Übergang zu meinem nächsten und letzten Podiumsgast. Herr Prof. Dr. Hubertus Gersdorf, Stichwort Menschenwürde. Erstmal stelle ich Sie kurz vor. Sie sind Lehrstuhlinhaber an der Juristischen Fakultät an der Universität Leipzig und zudem Vorsitzender der Ethikkommission des Landessportbundes Thüringen. Durch diese Doppelrolle verfügen Sie über eine besondere Expertise für die rechtliche und gleichzeitig für die ethisch-moralische Bewertung des Themas. Ja, meine Frage an Sie wäre, was spricht aus Ihrer Sicht für die Aufnahme der Dopingopfer in das verwaltungsrechtliche Rehabilitierungsgesetz?
Ganz herzlichen Dank. Bevor ich auf diese Frage eingehe, ich gehe auf diese Frage ganz intensiv ein, möchte ich noch mal kurz zum Ausdruck bringen, liebe Frau Tettenborn, als Sie gesprochen haben, ich glaube, es hat ja sehr viele sehr stark erreicht, mich wenigstens sehr stark erreicht, ist mir noch mal deutlich geworden, dass sich alle diejenigen, die unter den Bedingungen der Freiheit aufgewachsen sind, sich unendlich glücklich schätzen können. Und es ist zugleich der Auftrag, weiterhin für Freiheit zu kämpfen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, aber, und jetzt komme ich zur Frage, selbstverständlich auch für die Opfer einer Diktatur einzusetzen. Ich möchte das ganz einfach ausdrücken. Ja. Man muss ja versuchen, Juristerei so verständlich zu machen, dass am Ende jeder damit was anfangen kann. Sie haben das eben angesprochen, Menschenwürdeverstoß. Das Bundesverwaltungsgericht hat völlig zu Recht, allerdings nur in einem Nebensätzchen, festgestellt, dass das DDR-Zwangsdoping-System gegen die Menschenwürdegarantie verstoßen hat. Selbstverständlich. Es ist eine Selbstverständlichkeit, denn die Menschenwürde verbietet, dass der Einzelne zum Opfer staatlichen Handelns gemacht wird. Und genau das ist der Fall bei dem DDR-Zwangsdoping. Und deswegen sind die Dinge juristisch auch relativ klar. Der Gesetzgeber hat von Verfassungswegen alle Formen von Menschenwürdeverstößen gleich zu behandeln. Wenn er die politische Verfolgung, was auch ein Verstoß gegen die Menschenwürde darstellt, entschädigt nach dem verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, dann muss er andere Formen des Verstoßes gegen die Menschenwürde und damit eben auch DDR-Zwangsdoping ebenfalls gleichermaßen entschädigen. Den Opfern nicht irgendwelche Entschädigung zukommen lassen, sondern genau die gleichen, die er auch den Opfern politischer Verfolgung zukommen lässt. Mehr ist juristisch hierzu nicht zu sagen. Aber, Herr Lehnert, wir haben vorher das Gespräch geführt. Ich habe Sie nämlich gefragt, ob die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts anhängig ist beim Bundesverfassungsgericht. Da haben Sie gesagt, wir haben uns da zurückhaltend geäußert und das nicht gemacht. Wir haben keine Verfassungsbeschwerde erhoben, in der Hoffnung, dass zunächst einmal der Gesetzgeber diesen von Verfassungswegen untragbaren Zustand beseitigt. Wenn das nicht der Fall sein sollte, aber ich appelliere immer wieder an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, es ist ihre originäre Aufgabe, Menschenwürdeverstöße abzuhelfen. Wenn dies nicht gelingen sollte, dann sollte man nochmals ernsthaft in Erwägung ziehen, gleich das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Man muss nicht nochmal die Ochsentour durch die Rechtsprechung machen, weil eine höchstrichterliche Entscheidung vorliegt. Es spricht vieles dafür, dass man sich direkt an das Bundesverfassungsgericht wenden könnte und eine Verletzung dort in Karlsruhe und der Menschenwürde rügen würde. Und das will ich hier deutlich sagen, das Bundesverfassungsgericht, da kenne ich mich, glaube ich, ganz gut aus, mehr als vielleicht der eine oder andere, nimmt zwei Aspekte außerordentlich wichtig. Erstens die Menschenwürde, nämlich das ist das oberste Konstitutionsprinzip unserer Verfassung. Und zweitens Opfer. Opfer nimmt Minderheiten, nimmt das Bundesverfassungsgericht auch sehr ernst. Deswegen habe ich größte Hoffnung, dass bei einem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht ein solches Verfahren von Erfolg gekrönt wäre. Aber nochmals, in erster Linie ist es Aufgabe dieses Hohen Hauses, den Zug in Bewegung zu bringen und die Opfer des DDR-Zwangsdopings den Opfer politischer Verfolgung gleichzustellen. Das ist Ihr Auftrag und ich hoffe, Sie nehmen diesen Auftrag wahr und ändern endlich die gesetzlichen Grundlagen, dass den wenigen, so wenigen, die noch übrig geblieben sind, wenigstens in den letzten Monaten und Jahren ihres Lebens noch die von Verfassungswegen erforderliche, geschuldete Entschädigung zuteil wird.
Vielen Dank, Frau Professor Gersdorf, für Ihren eindrücklichen Appell. Vielen Dank. Bevor wir jetzt zur offenen Fragerunde kommen, habe ich noch einen Nachtrag zu Frau Tettenborn. Frau Tettenborn, Sie haben mir gesagt, Sie wären einverstanden damit. Im Jahr 2010, das möchte ich unbedingt noch loswerden, ließen Sie sich auf eigenen Wunsch aus der Rekordliste des Deutschen Leichtathletikverbandes streichen. Das finde ich unheimlich beeindruckend. Möchten Sie noch ein paar Worte dazu sagen?
Ja, viele ehemalige DDR-Bürger verstehen das nicht, wieso ich das gemacht habe. Eben unser damaliger Weltrekord ist heute noch deutscher Rekord in der Leichtathletik. Es gibt noch 21 Rekorde aus DDR-Zeiten in der Leichtathletik. Der Weltrekord von Marita Koch ist inzwischen 40 Jahre alt. Und ja, ich wollte einfach ehrlich sein und das einfach nicht so stehen lassen.
Vielen Dank. Jetzt haben wir, ich sage mal, eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit, ja, ungefähr, für eine offene Fragerunde, falls es denn Fragen gibt an die Expertinnen oder an uns. Bitte, Herr Schwiderski kontrolliert die Meldeliste. Bisher hält sie sich in Grenzen. Da, da. Achso.
Also ich bin Eva-Maria Ei, Dopingopfer, bestätigt im ersten Dopingopferhilfegesetz. Ich war Volleyballerin in der Juniorennationalmannschaft und in der B-Nationalmannschaft. Möchte nur noch mal ergänzend zu Herrn Gerstorf sagen, ich bin jetzt 69 Jahre alt, schwerst gesundheitlich geschädigt. Ich hatte gynäkologische Schwierigkeiten, die in der Jugend auftraten. Mit 30 wurde ich total operiert, hatte also keine Möglichkeiten mehr, Kinder zu bekommen. Und meine anderen Erkrankungen, naja, die haben sich so in den Jahren hingezogen. Wie gesagt, ich bin jetzt 69 und ja, ich habe keine Zeit mehr auf ein verfassungsrechtliches Grundsatzurteil im Jahre XY zu warten, sondern ich denke wirklich, dass wir Dopingopfer wirklich Opfer einer Diktatur waren, dass das wirklich ganz dringend nochmal zu unterstreichen ist, dass wir also das nicht aus freien Stücken gemacht haben, sondern dass es wirklich nur in einer Diktatur möglich war, dass wir so missbraucht wurden, also unsere Interessen so missbraucht wurden. Wir waren alle sportlich, wir wollten was erreichen, wir wollten zu Olympia. Wir wollten halt was, wir waren sportlich, das waren unsere Fähigkeiten. Wir waren nicht Maler oder Künstler oder sonst was, sondern wir waren Sportler. Das waren unsere besten Fähigkeiten, die wir hatten. Wir konnten eben am besten springen, weit rennen und so weiter. Und das wurde halt wirklich intensivst ausgenutzt und missbraucht. Und wie gesagt, viele meiner Sportgefährten sind schon verstorben. Die können hier nicht mehr sitzen, sondern jetzt sitzen nur noch wir hier. Und wie gesagt, wir lasst uns vielleicht noch 20 Jahre, dann sind wir 90. Gut, okay, vielleicht erreichen wir das noch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich jetzt endlich die Beachtung erhalten und die Anerkennung erhalten, auch offiziell, dass es nicht nur immer in den Gesprächen heißt, ach na, was wolltet ihr denn, so ungefähr wie ihr seid so Spinner oder wollt euch wichtig tun. Nee, wir wollen uns nicht wichtig tun, wir wollen einfach nur Gerechtigkeit. Vielen Dank.
Das zeigt noch mal eindrücklich, danke schön, dass Eile geboten ist. Vielen Dank dafür. Herr Lippmann, glaube ich, hat jetzt nächste. Hat Hel? Wer war denn jetzt?
Also, nur eine Frage. Welche Fälle von Trainern sind bekannt, die sich dem verweigert haben bzw. unterlaufen haben, zum Beispiel die jungen Athleten aufgefordert haben, wenn sie Vitaminpillen bekommen sollten, diese wegzuschmeißen. Und ich meine also die Fälle, die die Stasi dann vermerkt hat und vielleicht sogar die in der DDR zu Haftstrafen geführt haben, wegen solcher Handlungen. Und eine zweite Frage, seit wann gab es denn das systematische Doping vor 1974? Also 1974 war ja der Staatsplan. Aber das gab es ja vorher schon. Ist bekannt, seit wann das systematisch überhaupt gemacht worden ist? In den 50er Jahren ja wohl nicht. Danke.
Wir eine fachkundige Antwort hier haben. Bitte, Herr Seppelt.
Also der zweite Teil der Frage ist relativ einfach zu beantworten. Doping in der DDR, vor allem in Anabolika, allerdings nicht nur in der DDR, sondern auch in anderen Ländern, gab es auch schon in den 60ern, auch schon in den 50er Jahren, hat man damit experimentiert. 68 in Mexiko sind bereits Anabolika zum Einsatz gekommen, es mangelte aber noch an Tests. 72 in München vor dem Staatsplanthema war es schon, wenn man so möchte, eine dopingverseuchte Veranstaltung, wo insbesondere große Länder, der Ostblock, aber eben auch Länder USA, aber auch Westdeutschland in erheblichem Maße mit Anabolika gearbeitet haben. Und zur zweiten Frage, die ich nicht richtig verstanden hatte, wenn ich ehrlich bin, ob es Trainer gab, die sich dem System entzogen haben, war das die Frage? Ja, gab es? Sicher, sind nicht viele Fälle bekannt. Ich würde es aber eher umgekehrt aufzäumen. 1997 begannen die Prozesse in Berlin im Kriminalgericht. Da ging es zuerst um Schwimmtrainer und Ärzte im Schwimmsport. Dann gab es weitere Verfahren, initiiert durch die Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität. Aber das Gesetz hat vorgesehen, der Einigungsvertrag, dass bis zum 3. Oktober des Jahres 2000 diese Dinge abgeschlossen sein müssen. Und man hat es damals schlicht und einfach nicht geschafft. Das gesamte Konstrukt des DDR-Sports in allen Verästelungen, in allen Sportarten so aktenkundig sicher festzumachen, was Zwangsdoping betraf, dass einige Sportarten durch den Rost gefallen sind, was dazu führte, beispielsweise Eisschnelllaufen, um ein Beispiel zu nennen, und andere, dass viele simpel einfach auf und davon gekommen sind, weil sie nicht mehr Subjekte oder Objekte der Strafverfolgung gewesen sind. Das heißt, wir haben im Prinzip, was die Täter, die verantwortlichen Seite betrifft, eine nicht vollständige Aufklärung bis zum heutigen Tag.
Vielen Dank. Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich erstmal die Abgeordneten zu Wort kommen lasse. Ja, weil das sind heute unsere wichtigsten Ansprechpartner, sag ich mal. Herr Limburg, bitte.
Vielen Dank, Frau Zupke, meine Damen und Herren. Ich habe gar keine Frage. Mir war nur wichtig, zum Ausdruck zu bringen, meinen Dank an Ihnen, an Sie alle für Ihr Kommen und Ihre sehr klaren Statements, insbesondere an Sie, Frau Tettenborn, und auch an Sie natürlich als unmittelbar Betroffene. Und ich kann Ihnen versichern, dass quer durch die demokratischen Fraktionen das Thema hohe Priorität hat. Und Frau Zupke hat es angesprochen. Wir haben in der vergangenen Legislaturperiode auf den letzten Metern ja nicht nur noch mal eine Reform des SED-Opferentschädigungsgesetzes auf den Weg gebracht, sondern eben auch mit einem Entschließungsantrag das klare Bekenntnis, dass wir auch an die Opfer des DDR-Zwangsdopings rangehen müssen. Und darum möchte ich Ihnen einfach versichern, das hat eine hohe Priorität. Ich selber bin stellvertretendes Mitglied im Sportausschuss und Mitglied im Rechtsausschuss, also rechtspolitischer Sprecher. Insofern werden wir das auf jeden Fall bearbeiten. Und vielleicht noch der letzte Hinweis, den ich sehr wichtig fand. Dieses Fachgespräch unterstreicht eben auch, wie wichtig es ist, dass wir auch im Sportbereich allen Aspekten von DDR-Nostalgie oder Ähnlichem entgegenwirken. Sie hatten, ich glaube, Sie, Herr Lehner, waren das mit dem Zitat, oder Sie, Herr Blei, Entschuldigung, ich mit dem Zitat sozusagen, dass jetzt teilweise gesagt wird, naja, wir brauchen, müssen da mehr von der DDR lernen oder so, wo man dann eben schon genau kritisch fragen muss, ja, was denn bitte schön genau? Jedenfalls nicht, wie die DDR mit Menschen umgegangen ist und wie dieses Zwangsdoping-System Menschen kaputt gemacht und zu reinen Objekten gemacht hat. Das darf sich natürlich nie wiederholen.
Vielen Dank, Herr Limburg, und danke, dass wir weiter mit Ihrer Unterstützung rechnen können. Ich weiß, das sind zwei Wortmeldungen. Wenn es ich möchte gerne Frau Braun als Expertin, Sie hatten sich gemeldet, und dann sind Sie dran, versprochen. Bitte, Frau Braun.
Vielen Dank. Jutta Braun, Historikerin vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung und auch Vorstand vom DOH. Ich wollte gerne nur noch einen Aspekt noch mal unterstreichen, nämlich den wirklich repressiven Charakter dieses Sportsystems. Es sind Kinder systematisch von ihren Eltern entfremdet worden. Die Kommunikation wurde gezielt gestört. Die Kinder durften nicht berichten, was sie bekommen zu Hause. Also das hat ein Abkopplungsprozess stattgefunden. Und es gab zum Beispiel wiederholt die Drohung, wenn du nicht mehr weiter dopst, denn es gab Jugendliche, die sich weigern wollten, wenn du nicht weiter dopst, darfst du kein Abitur machen. Und das zeigt nochmal die Ausweglosigkeit einer solchen Situation in einem Diktatursystem, in einer totalen Institution, wo dir die Diktatur nicht nur als Sport, sondern auch als Bildungssystem begegnet. Das muss man einbeziehen. Danke.
Ja, danke auch für diese sehr, sehr wertvolle Ergänzung, Frau Dr. Braun. Jetzt sind Sie endlich dran.
Yes. Ja. Mein Name ist Faustina Ines Kunz. Ich komme aus dem Land Brandenburg, wohne in Potsdam sehr gerne, aber habe zu DDR-Zeiten Kanu-Rennsport betrieben, habe Dopingmittel erhalten, wusste nichts davon, bin sehr krank geworden, auf Dauer, chronisch, schon 25 Jahre vor der Altersrente. Darüber möchte ich aber heute gar nicht berichten, sondern ich möchte mich bedanken für diese Runde, für das dabei sein dürfen. Insbesondere dann auch danken für die Ausführungen nochmal, dass die Beschädigung der Menschenrechte und der Menschenwürde tatsächlich stattgefunden hat. weil viele von uns haben natürlich ein Problem damit. Man könnte sagen, das ist individuell, aber es ist nicht individuell. Es hat eine politische Ursache. Wir sind geschädigt als Zweitursache. Und ich bitte darum, die Erstursache sich anzuschauen, ganz genau. Es gibt überall ein gewisses Verursacherprinzip. Wir sind die gesundheitlich Gestörten, aber wer sind die tatsächlichen Gestörten, die Macher, dass wir krank geworden sind? Und die zweite Seite der Medaille ist, sich genauer anzuschauen und nicht die vordere Seite nur, sondern die Rückseite. Und wir möchten es nicht grundsätzlich bedauern und bereuen, dass wir uns für den Sport entschieden haben. Damit würden wir unser Leben bedauern. Dann bleiben wir krank. Wir möchten Linderung erfahren. Und darum bin ich heute hier und stelle auch allgemein die Frage, wie viel Geduld soll von uns noch abverlangt werden? Ich persönlich helfe und unterstütze im Land Brandenburg über den Landessportbund die Betroffenen, die Geschädigten und habe schon persönlich auch an einigen Beerdigungen teilgenommen. Und die gleichen keiner anderen Beerdigung. Weil Sportler, ehemalige Sportler, dann im Judo anzukommen oder mit Sportgeräten, um zu erinnern, hier ist ein anerkanntes Opfer, DDR-Zwangsdoping-Opfer gestorben. Und darum habe ich mir gesagt, mache ich mich heute auf den Weg, weil ich wirklich Unterstützung für uns alle wünsche, eine zeitliche Begrenzung. Ich bitte darum, wirklich etwas auf die Beine zu stellen oder uns zu sagen, habt Geduld, bis dann haben wir es geschafft. Mit dem Ziel, heute nach Hause zu gehen, wäre schön. Eine zeitliche Begrenzung. Danke.
Ganz herzlichen Dank auch für diesen wertvollen Beitrag. Jetzt würde ich noch Herrn Richter das Wort übergeben und dann kommen wir zeitlich auch zum Frau Speckhahn noch. Okay, dann würde ich schließen. Wir haben Gelegenheit noch zu reden danach, wer Zeit und Lust hat. Wir haben auch was vorbereitet, oder? Haben wir nicht. Wer hat es ja auf dem Tisch? Ja, stimmt. Okay, Herr Richter.
Ja, erstmal schönen Dank auch nochmal für die Einladung, dass wir Opfer hier heute auch damit bei sein dürfen bei dieser großen Runde. Und ich muss sagen, ich habe also gelebt zugehört, wo Herr Professor Spitzner die Ausführung gemacht hat und das alles nochmal so wiedergegeben hat, was uns widerfahren war. Dem einen das eine, das eben dem anderen das andere. Ich bin also schon seit der Wende hier mit engagiert in der Dopingopferaufarbeitung, in der Zeitzeugenaufarbeitung und bin seit über 20 Jahren als Zeitzeuge unterwegs und versuche, unseren jungen Menschen eben nahezubringen, was es bedeutet, in einer Diktatur groß zu werden, was es bedeutet im Vergleich Diktatur und Demokratie und vor allen Dingen auch, was es bedeutet, im Hochleistungssport gedopt zu werden. Und bin mit vielen, vielen Schulklassen schon unterwegs gewesen mit diesen Themen und bin immer wieder beeindruckt, gerade wie die jungen Menschen hier zuhören, wie sie das inhalieren richtig und immer wieder auch und wiedergeben, dass das, was wir in unserer Zeitzeugenarbeit hier machen, für die Jugendlichen unglaublich wichtig und wertvoll ist und kein Geschichtslehrer, nicht mal ansatzweise, das den Jugendlichen nahebringen kann, als wie wir das machen. Das ist die eine Seite, in der ich mich engagiere, aber die andere Seite ist auch, dass ich eben auch durch Dopingmissbrauch schwerst krank geworden bin, dass ich seit dem 45. Lebensjahr nicht mehr meiner Tätigkeit, meiner Arbeit nachgehen kann, das, was ich studiert habe, und auf Rente angewiesen bin Und mit 45 Jahren hat man eben nicht viele Rente machen können. Ich habe auch lange studiert. Also ich brauche auch Sozialhilfe. Meine Frau war Krankenschwester, verdient auch nicht viel Geld. Und seit ich war noch mit Ines Geipel zusammen, wo wir um diese Rechte gekämpft haben, dass zumindest die, die schwerst krank sind und nicht mehr für sich selbst sorgen können, beruflich, dass wir da eine Rente bekommen, so wie andere politische Opfer der DDR-Diktatur das ja auch bekommen. Und bis jetzt war das erfolglos gewesen. Und meine Vorrednerin haben es ja schon gesagt, ich bin jetzt auch 70 Jahre. Viele fangen jetzt an, auch zu versterben. Und in 5, 6 Jahren weiß ich nicht, ob ich dann noch lebe und da in den Genuss komme, vielleicht doch noch ein bisschen Rente zu bekommen. Und deswegen möchte ich das unterstreichen, dass wir hier nicht über Zeitebenen sprechen, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, sondern wir bauen es jetzt. Seit fast 30 Jahren betteln wir da drum. Und es kann nicht sein, dass wir immer noch betteln. Und ich bitte wirklich darum, dass man jetzt da wirklich ernsthaft, aber auch schnell reagiert und uns hilft. Dankeschön.
Frau Speckern.
Ja, mein Name ist Ariane Speckern. Ich bin seit 10 Jahren im Vorstand vom DOH aktiv. Und im Prinzip ist unser Verein der erste Verein oder überhaupt die erste Möglichkeit für die ganzen Dopingopfer vom ersten und zweiten DOHG eine Anlaufstelle zu finden. Also ich will eigentlich nur ein paar Zahlen sagen, damit hier mal so jemand weiß, was so unsere Betroffenen betrifft. Also wir haben so 2.500 Leute, die wir betreuen, die wir bei uns erfasst haben. Wir haben auch jährlich, machen wir um die 300 Beratungsgespräche. Bis jetzt haben wir schon als Vorstand 1.000 Telefonate geführt, die Beratungsstelle ebenso. Mails gehen mehrere Tausend jedes Jahr über den Äther und selbst unsere Webseite. Wir sind ja nur wirklich eine kleine Betroffenengruppe. Unsere Webseite wird jedes Jahr 1 Million Mal besucht. Und ich finde, das sind schon Zahlen. Das interessiert wirklich viele Leute. Wir haben auch ganz viele Anfragen von Schülern, Studenten, die zu unserem Thema schreiben. Dieses Jahr alleine 34. Wir machen das ja ehrenamtlich. Gott sei Dank sind wir jetzt wieder ein bisschen größer geworden. Und ich bedanke mich vor allem auch bei unseren Betroffenen, die heute mitgekommen sind. Das ist immer gar nicht so einfach. Die meisten trauen sich gar nicht, weil die so traumatisiert und so geschädigt sind. Die trauen sich nicht hierher. Danke an euch, dass ihr uns gefolgt seid. Und wir hoffen jetzt für unsere Betroffenen, dass es irgendwas gibt. Das wäre ganz toll. Danke.
Dankeschön. Und entgegen der Ankündigung ein ganz kurzes, er hat es mir versprochen, Wort noch an Herrn Lehnert.
Ja, weil dankenswerterweise Sie, Frau Schlenderlein, noch mal zu uns gestoßen sind, wollte ich noch was loswerden. Ich finde es unwahrscheinlich wichtig und habe mich sehr gefreut, dass der Sport in Deutschland, der so eine wichtige gesellschaftliche Stütze ist, jetzt auch durch ein Staatsministerium, ein Bundesministerium, hätte mich noch mehr gefreut, jetzt die Bedeutung hervorgehoben wurde. Kann noch kommen, ja. Sie haben die Aufgabe, Leistungssport und für einen gesunden Leistungssport einzutreten. Und im Sportförderungsgesetz, im Entwurf, steht es ja auch gewaltfrei, korruptionsfrei, dopingfrei, steht es ja auch drin, der jetzt ja auf den Weg gebracht wird. Ich glaube, es steht dem Sport, dem Staatsministerium, der Politik deswegen unwahrscheinlich gut an, hier den DDR-Sport und das, was geschehen ist und was an Unrecht geschehen ist, hier mit einem ganz finalen Anerkennungsschritt nach außen und bitte zügig ja, aufzubereiten und eben dann in die richtige Bahn zu leiten. Danke.
So, vielen Dank. Jetzt müssen wir ein paar Schlussworte von mir ertragen, aber ich verspreche, ich fasse mich kurz und dann können Sie in Ihren Austausch gehen. Also nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für die alle, für jeden, jeder, der da gewesen ist oder da ist. Und vor allem auch natürlich für die Beiträge der Expertinnen und Experten. Vielen tausend Dank an die Zeitzeugen, dass sie hierher gekommen sind und nochmal die Thematik mit ihrer Anwesenheit, ihren Anliegen unterstrichen haben. Vielen Dank an Frau Tettenborn natürlich vor allem. Und ich finde, mehrere Aspekte sind ja heute deutlich geworden. Also, dass die Bundespolitik die Lage der Opfer des Zwangsdopings ernst nimmt. Ich glaube, das ist zu spüren gewesen.
auch durch die Anwesenheit der Abgeordneten, durch noch, dass die Geschichte auch noch mal erzählt wurde, wie ist es zu dem Schluss gekommen, dass auch die Sportministerin selber auch da war und trotz des übervollen Sitzungstages und Sitzungsplanes heute hier war es, glaube ich, ein ganz klares und ganz wichtiges Signal. Und wir haben gesehen, wieder die Lage der Opfer des DDR-Zwangsdopings ist aktuell dramatisch. Neben körperlichen und psychischen Folgen spielt auch die große Stigmatisierung eine Rolle. Wir verfügen gegenwärtig über umfassende Forschungsergebnisse, die einfach aufzeigen, wie weitreichend diese Folgen sind. Und auf diese Forschungsergebnisse kann natürlich der Gesetzgeber auch aufbauen. Wir brauchen eine gesetzliche Regelung, die die Opfer des DDR-Zwangsdopings unterstützt. Gleichzeitig wurde deutlich, dass es ganz konkrete Lösungswege gibt, sei es durch die Erweiterung der bestehenden Gesetze oder aber auch durch eine neue, auf die Dopingopfer zugeschnittene gesetzliche Regelung. Das wird letzten Endes der Gesetzgeber entscheiden. Neben dem gesetzgeberischen Handlungsbedarf wurde deutlich, wie wichtig die Beratung und Begleitung der Betroffenen und die Aufklärung der Öffentlichkeit über das DDR-Zwangsdoping sind. Auch hier müssen wir unsere Aktivitäten verstärken. Noch zwei Stichworte zum Wie geht es weiter? Also wie bereits gesagt, der Bundestag hat mir als Opferbeauftragte mit seinem Beschluss im Januar den Auftrag gegeben, dem Parlament einen Bericht vorzulegen. Ein Bericht, der die aktuellen Ergebnisse der Forschung darstellt und Empfehlungen für gesetzgeberisches Handeln aufzeigt. Ich plane diesen Bericht, dem Bundestag noch in diesem Jahr vorzulegen und damit einen Impuls für ein Gesetz, Gesetzgebungsverfahren zu geben. In den kommenden Monaten wird der Weg freigemacht für eine Bewerbung Deutschlands um die Olympischen Spiele. Mit einer solchen Bewerbung senden wir auch international ja ein Signal, was den Leistungssport in einem demokratischen Land, also was das bedeutet. Und zum Leistungssport in der Demokratie gehört für mich auch ganz wesentlich dazu, dass wir uns unserer Vergangenheit annehmen, diese aufarbeiten und den Opfern helfen. Das gehört sozusagen wie auch zwei Seiten einer Medaille zusammen. Und ich bin überzeugt davon, dass hierbei nicht nur die Betroffenen profitieren. Für mich leistet dieser Weg auch einen wichtigen Beitrag zur Arbeit am Fundament eines werteorientierten Leistungssports in unserer heutigen Demokratie. Und jetzt danke ich Ihnen allen nochmal für Ihre Aufmerksamkeit.